Sukkotan. Kultur,
wo unter tut geht.
Wenn ich am Mittwoch Sukkotan moderiere, dann bedeutet das für mich, ich muss mich am Dienstag ab Mittag freischaufeln. Dann sind alle Beiträge online und es kann losgehen. Es ist Zeit, zum Anfangen an meiner Moderation zu schreiben. Vielen Leuten, die mir jetzt gerade zuhören, ist es vielleicht nicht so bewusst, wie zeitintensiv das ist. Vielleicht meint der eine oder die andere auch, wir Moderatoren schwätzen einfach so drauf los. Aber so ist es nicht. Im Gegenteil. Es ist ein stundenlanges Fehlen am Text, bis die Sätze so tönen, wie sie live über den Äther kommen. Du hörst Sukkotan und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Damit es im Vordergrund glänzen kann, ist es enorm wichtig, dass es Leute gibt, die im Hintergrund wirbeln und die Fäden ziehen. Zuerst hören wir, welchen Ton in der Molerwerkstatt vom Opernhaus Zürich herrscht. Dann machen wir einen Abstecher hinter das Mischpult von einem Musikproduzenten. Und wir haben mit jemandem geredet, der millionenschwere Kunst von A nach B transportiert. Ich bin Evelyn Wegen und ich lotse sie durch die nächste halbe Stunde.
Sukkotan.
Stell dir vor, du sitzt im Theater. Langsam geht der Vorhang auf und Scheinwerfer gehen an. Mucksmäuschen still, saugt das Publikum die Atmosphäre vom Raum ein. Leislich stimmt das Orchester die ersten Töne an. Am Bühnenrand steht eine leifensichere Sängerin. Majestätisch wirkt sie in ihrem schlichten, bodenlangen roten Kleid. Nach ein paar Takten setzt sie mit ihrer Arie ein. Die meisten im Zuschauerraum achten sich in erster Linie auf die Protagonisten, die auf der Bühne stehen. Für eine gelungene theatrale Inszenierung braucht es aber mehr als ein paar Schauspieler oder Sängerinnen, die die Bühne unsicher machen. Es braucht zum Beispiel eine räumliche Atmosphäre. Das Bühnenbild spielt auch ganz eine entscheidende Rolle. Aber wie entsteht so ein Bühnenbild? Der Levin Breu ist Theatermaler am Opernhaus Zürich. Die Valentina Scheiwil hat ihn zum Gespräch getroffen.
Im Zentrum des Geschehens und doch irgendwie nur im Hintergrund. Theatermalerei ist bis heute noch ein Handwerk, das mit eigenen Händen und ohne Maschinen ausgeführt wird. Der Theatermaler Levin Breu malt verschiedene Kulissen im Opernhaus Zürich und erzählt, wie ihn der Beruf fasziniert.
Das Schöne ist, dass alle Leute deine Arbeit wahrnehmen, oder? Das ist ja bei der Malerei, die ist ja ein Teil vom Bild nachher. Für uns ist das ja eigentlich noch lässig, dass das die Leute schon sehen. Du kannst dann wieder auf hinweisen, dass der Tina nicht gemalt zum Beispiel. Oder so, oder? Ich meine, man sieht es dann schon.
Obwohl in einem Theater die zentrale Rolle oft Schauspieler und Schauspielerinnen einnehmen, ist sein Beruf aber trotzdem sehr wichtig, um ein Theaterstück auf die Beine zu stellen.
Ich habe eigentlich eine unglaublich kleine Rolle, glaube ich. Ich bin eigentlich so der, der ganz am Schluss, wenn alles fertig gebaut ist, einer von den Leuten ist, der das anmalt. Aber wir sind eigentlich nicht die, die Idee haben von dem Bühnenbild, sondern wir sind die Idee nachher umsetzen. Also das ist eigentlich meine Rolle, ist eigentlich das Umsetzen vom Bühnenbild nach seiner Idee ins Grosse vom Theater, von der Kulisse nachher selber. Ja.
Aber woher kommen denn die Ideen? Wie läuft so eine Entstehung von einer Kulisse ab?
Also es gibt einen Bühnenbildner. Der kommt, der wird vom Theater angefragt und meistens mit dem Regisseur zusammen. Und der kommt und baut eigentlich wie ein Puppenhaus. Und dort siehst du eigentlich grob, was das wir nachher umsetzen müssen. Er hat zum Beispiel eine schöne Wand mit einer Tapete oder irgendwelche Bachsteine oder so wie in Venedig, irgendwelche Kanäle oder so. Und er ist der, der uns eigentlich nachher unseren Job gibt.
Ein Job, der also im Hintergrund für ein Theater sehr wichtig ist. Eine Arbeit, wo einem Theater eine Stimmung gibt und eine Unterstützung ist für das Schauspiel selber. Aber wie kommt man denn zu Anerkennung?
Also ich mit meinem Namen jetzt primär, das ist, von dem gehe ich gar nicht aus, dass ich da irgendwo erwähnt wird oder dass irgendjemand sagt, ja wow, der Levin hat doch da mitgemalt oder so. Ich glaube, das wissen vielleicht meine Grossmami, weiss das, wenn sie schauen, aber sonst weiss das, glaube ich, niemand. Aber ja, Ich glaube, die Leute applaudieren für das Stück, sie applaudieren für die Schauspieler, für alles, für das Gesamte. Ich glaube, sie applaudieren das Stück heute auch für all die Leute, die da hinten dran geschafft haben.
Rückmeldungen gibt es also nicht direkt und man kann sich selber keinen Namen damit machen. Es sei nämlich nicht ein Ziel, sich als Künstlerin oder Künstler zu zeigen, sondern das Endergebnis sei ein primäres Ziel. Die Arbeit sei eine Teamarbeit und nicht ein eigenes geschaffenes Kunstwerk. Doch es gibt auch Sachen, die ihn stören, hat er mir verraten. Es sei nämlich ziemlich hierarchisch in einem Theater.
Ja, wir haben natürlich einen Intendant und nachher kommen die Leute, die für die Finanzen zuständig sind und der technische Direktor und auch der hat wieder einen, der unter ihm ist. Also es ist eine rechte Pyramide so, oder? Und irgendwo ganz unten bin dann ich und dann ist das halt... Und wenn dann irgendetwas ist, wo man dann nicht so zufrieden ist oder so, man weiss, der Fehler liegt jetzt eigentlich nicht primär bei einem selber oder so, dann lohnt es sich dann halt gleich nicht zum Motzen, sondern man muss dann einfach machen, weil man ist ja wirklich ein kleines Zahnrad in dem Uhrwerk.
Das ist der Levin Breu, Theatermaler am Opernhaus Zürich. Kleine und grössere Zahnräder im Uhrwerk braucht es nicht nur im Opernhaus Zürich, sondern auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in einem Musikstudio, wenn es darum geht, Songs zu produzieren. Ein von den erfolgreichsten Produzenten in der Schweiz ist der Roman Kamenzind. Er hat schon mehr als ein Nummer 1-Hit produziert. Bevor er davon produzieren, hat er bei der Band Subsonic selber Musik gemacht. Was er als Musikproduzent alles zu einem Hit beiträgt, erfährst du nach Titelgeschichte von Subsonic.
Emotionen steigern, Auflage steigern, das ist mein Auftrag. Bewaffnet mit Blitz und Objektiv, suche ins Motiv, brandheiß und exklusiver. Klick, klick, das Licht blitzt, das Opfer erschrickt, es verstrickt sich mit im Beziehungsdelikt. Ich renne in die Redaktion, ich habe Geschichte für morgen.
Titelgeschichte.
Mein Handy zwitzt im Gesicht, voller Zuversicht, dass die Geschichte all dem entspricht, was ich mir davon verspricht. Dicht bin ich dran, leg den Film ein, liegen auf die Lauer, verfolge Szenarien nur mit Detektiven, blicken durch mein Objektiv. Stunden und Stunden warten ist normal, weil der Leser wird ja Bilder sehen, so ist es nun einmal. Bewegung im Sucher, es klicken zeigt mir an, dass ich das Bild geschossen habe, womit die Zeit ein Eis wird haben.
Ich mach nicht falsch, ich mach nur das, was du willst und das kannst du haben.
Du hörst Subkutan heute zum Thema «Hinter der Kulisse». Mal schauen hinter die Kulisse von der Musikproduktion. Was braucht es denn eigentlich alles, bis ein Song bei uns im Radio oder bei euch auf dem MP3-Player landet? Eine wichtige Rolle spielt der Musikproduzent. Einer der erfolgreichsten Produzenten in der Schweiz ist der Roman Kamenzind. Als Musikproduzent ist er verantwortlich dafür, dass neue Lieder zu einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt sind und an die Plattenfirma übergeben werden. Fertig sind Songs dann, wenn sie so abgemischt sind, dass sie auf CD gepresst und online gestellt werden können. Der Ralf Natter wollte wissen, wie so ein Hit genau entsteht.
Ich bin im Kreis 5 in Zürich. Da, nur ein paar Strassen von der Langstrasse weg, ist die Hitmill. Die Hitmill ist die erfolgreichste Musikproduktionsfirma der Schweiz. Im Hochparterre von einem unscheinbaren Haus sind die Büros. Ausser einem kleinen Schildchen an der Glocke ist nie nicht etwas angeschrieben. Wer nicht weiss, was er sucht, würde einfach daran vorbeilaufen. Ich treffe mich da mit dem Roman Kamenzind. Er hat vor etwas mehr als 20 Jahren die Hitmill gegründet. Damals ist er selber noch auf der Bühne gestanden mit Subsonic. Heute ist er nur noch im Büro und im Studio und textet, komponiert und produziert für Künstlerinnen und Künstler. Ganz am Anfang, bevor die erste Note und die erste Ziele geschrieben ist, ist mal noch nichts herum. Ein leeres Blatt Papier. Woher kommt ein Song?
Es gibt die Songs, die man irgendwie schon in sich inne hat, die irgendwie in Gedankenwolken noch ein bisschen versteckt vor dem Bewussten sind, wo, ja, wenn man den Prozess anfängt, plötzlich sprudelt es nur. Das sind die Texte, die dann sehr schnell passieren, die man sehr schnell hat. Und es gibt die Songs, wo man sich vorher die Idee macht, okay, das wäre ein schönes Thema, das könnte passen, und sich während dem Text eigentlich anfangen, Gedanken dazu dann wirklich zu formulieren. Und das sind die Texte, die meistens ein bisschen länger gehen, bis sie geschrieben sind. Aber in beiden Varianten sind schon sehr schöne Songs dabei rausgekommen.
In den meisten Fällen ist beim Roman Kamenzind aber vor dem Text zuerst Melodie da. Die entsteht
meistens bei mir aus der Improvisation raus. Eigentlich immer.
Aufgenommen wird Melodie dann im Studio. Das Studio ist auf der anderen Seite der Strasse, im Gebäude vis-à-vis. Es ist gemütlich und gut schallisoliert, damit die Nachbarn obendran auch nicht gestört werden, wenn Musik gemacht wird. Und damit man im Kontrollraum nebendran auch wirklich nur das hört, was man aufnimmt. Und nicht das, was 2 Meter nebendran auf der anderen Seite vom Sichtfenster gespielt wird. Ein Plan zu haben, was im Studio passieren soll, ist für den Roman Kamenzind wichtig. Und nicht etwas Neues.
Die Titelgeschichte war ein Song nach klarer Vorgabe. Es war ein Lied für einen Spielfilm, für einen Schweizer Spielfilm. «Bringen heim» hat eine klare Vorgabe gehabt. Ich arbeite selten, einfach so, eigentlich nie heutzutage. Dass ich einfach mal aufstehe und sage, heute mache ich mal einen Song. Das mache ich nicht. Wenn du gar keine Vorgabe hast, ist es noch schwierig. Wo fängst du überhaupt an? Wo willst du hin?
Die Vorgaben kommen von den Künstlern und Künstlerinnen. Musikalisch sowieso, aber auch inhaltlich.
Wenn ich mit Künstlern zusammenarbeite, dann rede ich zuerst sehr viel mit ihnen, weil mir geht es darum, herauszufinden, was wollen wir überhaupt machen. Man kann im Studio sehr schnell mit Künstlern irgendeine Musik machen, die allen Beteiligten dann im Studio gefällt. Aber was mir wichtig ist, ist etwas zu machen, wo künstlerisch auch gewisse Relevanz hat, nicht etwas zu machen, was es vorher schon 1000 Mal gegeben hat. Auch etwas zu machen, was zum Künstler selber und seiner Persönlichkeit passt.
Das ist nicht immer einfach. Es kommen auch Künstlerinnen und Künstler, die zwar wissen, sie hätten gerne einen Hit, wie der dann aber genau aussehen soll, ist alles andere als klar.
Baschi hat mal die Situation ganz am Anfang gefragt, ja, was möchtest du denn machen? Er hat gesagt, ja, weißt du, ein bisschen rockig, aber auch ein bisschen balladesk, ein bisschen schnell, aber auch ein bisschen langsam. Das ist nichts. Das ist wie ein Maler, der probiert, jeden Stil zu singen. Find das, was du drin brillierst, und mach das und perfektionierst das.
Das, was der Roman Kamenzind drin brilliert, ist Popmusik. Die goldigen und Platin-Schallplatten beweisen es. Ein paar davon stehen am Boden, weil es an der Wand einfach nicht mehr genug Platz hat. Und die Wand ist nicht klein, wirklich nicht. So viele Hits aus den gleichen Federn, was ist sein Rezept?
Ich glaube, es gibt kein Rezept für einen Hit. Bei mir hilft es halt, dass ich selber eine absolute Popschlampe bin. Ich höre einfach selber gerne Popmusik. Ich habe gerne grosse Melodien, Texte, die ich verstehe, wo ich mich tragen lassen in der Musik. Und Darum kommt das halt auch, ja, ist das auch die Art von Musik, die ich mache, weil es auch die Art ist von Musik, die ich höre und die ich gerne habe und alles andere, in allem anderen wäre ich auch nicht gut, denke ich.
Was er produziert, ist Popmusik. Nicht, weil er Pop machen will und auch nicht, weil er Songs nach einem bestimmten Muster bastelt, sondern einfach, weil er das macht, was ihm selber gefällt und was er kennt. Popmusik. Und das ist eben genau das, was laut Definition schon am Massengeschmack entspricht. Trotzdem sagt er...
Mein Ziel ist immer, dass möglichst wenig Romantik in einem Song steckt. Zum einen habe ich das Gefühl, um das geht es schlussendlich. Es ist der Künstler, der dann noch die Musik austreibt und die Musik im Studio einspielt. Und zum anderen schützt es auch mich als Produzent, weil wenn du deinen eigenen Sound hast als Produzent, dann das nutzt sich auch ab. Jede Art von Musik nutzt sich ab, jeder Stil.
Das tönt nach einem Widerspruch. Das Produzieren, das ihm selber gefällt und gleichzeitig soll möglichst wenig von ihm selber und dafür umso mehr von dem, was der Künstler oder die Künstlerin will, in dem Song stecken. Wie lässt sich das vereinbaren?
Wir lehnen über 90% der Produktionsanfragen ab. Entweder gefällt es mir nicht oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Richtige, der dazu etwas beitragen kann, dass es erfolgreicher wird. Also, was uns vielleicht unterscheidet von anderen Produktionen, und damit gehen wir auch sehr offen um, ist, wir sehen, dass Erfolg mit einem bestimmenden Faktor ist in der Musik, in der Karriere von jedem Künstler. Unser Ziel ist, ein Künstler, der uns gefällt und wir gut finden, und wir seine Musik gut finden, den erfolgreicher zu machen, als wenn er nicht mit uns zusammenarbeiten will.
Der Roman Kamenzind im Gespräch mit dem Ralf Natter. Im Roman Kamenzind seine Hitmill schreibt definitiv schwarze Zahlen. Mit Produktionen für einen Blick, für Pegasus oder Francine Jordi und Auftrag für die Werbung kann sich Hitmill mehr als gut über Wasser halten. Locker über Wasser halten können sich auch Besitzerinnen von millionenschwerer Kunst. Viel mehr Bauchweh macht es ihnen, wenn sie ihre wertvollen Lieblinge kurzfristig aus der Hand geben müssen. Zum Beispiel, wenn ein Bild von einem Museum in New York ins Kunstmuseum Bern ausgelehnt wird. Was es alles braucht, dass so ein Bild der Sprung über einen grossen Teich unbeschadet überlebt, darüber reden wir nach «Bad Guy» von der Billie Eilish.
I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Du stehst im Museum. Voller Bewunderung schaust du eins von deinen Meisterwerken an und fragst dich, wer dreht eigentlich so einen echten Picasso oder Monet mit eigener Hand durch die Weltgeschichte? An diese Infos kommt man nicht so einfach an. Diskretion ist beim Transport von Kunst das A und das O. Live bei mir im Studio ist meine Redaktionskollegin Nina Hoffmann. Sie hat mit jemandem geschwätzt, der so Kunsttransport organisiert. Weil die Person 007-mässig unerkannt muss bleiben, steht mir Nina stellvertretend Rede und Antwort. Hallo Nina, schön bist du.
Hoi Evelyn, danke.
Nina, jetzt bin ich gespannt. Mit wem hast du geredet?
Ich habe mit dem Exhibition Coordinator geredet. Das ist jemand, der den Transport vom Kunstwerk organisiert. Er ist 35. Er hat zuerst im Transportwesen von Industriegütern geschafft und seit 9 Jahren ist er jetzt bei einer Kunsttransportfirma. Sein Name und Firma darf ich hier aber nicht erwähnen. Das muss anonym bleiben.
Wieso muss er anonym bleiben?
Das ist eine Vorschrift der Firma. Es bleibt anonym, was transportiert wird, wenn transportiert wird und für wer. Diskretion ist für die Firma sehr wichtig und dementsprechend muss er anonym bleiben. Also mehr hat er jetzt hier auf die Frage auch nicht eingehen. Aber sicher ist, ein Kunsttransport läuft top secret ab. Ich glaube, jemand von einem Geldtransport würde ja auch kein Interview geben.
Was genau bietet seine Firma an?
Das ist alles, was die Logistik und die Lagerung von Kunst beinhaltet. Seine Firma ist verantwortlich für den Transport vom Kunstwerk, also den Weg von dem Kunstwerk vom Leihgeber bis zum Museum, wo dann die Ausstellung ist. Das beinhaltet die richtige Verpackung mit den richtigen Materialien, den sicheren Transport und die Verzollung, wenn es dann ins Ausland geht.
Und wer nimmt die Dienstleistung in Anspruch?
Das ist eigentlich das ganze Kunstgewerbe. Das können Sie Galerien, Museen, Sammlerinnen, Privatpersonen, Künstler und Künstlerinnen. Also eigentlich jeder, der Kunst zu transportieren hat und sich das natürlich auch leisten kann.
Wie kommt das Bild konkret von New York ins Kunstmuseum Bern?
Also zuerst gibt es eine Offertenphase. Das Museum entscheidet, welche Transportfirma den Auftrag überkommt. Im Gegensatz zum Transport von normalen Gütern ist das ein kleiner Markt, er sei aber trotzdem sehr umkämpft und die Firma müssen sich für den Auftrag bemühen. Wenn die Firma dann den Auftrag bekommen hat, kontaktiert er den Leihgeber, also das ist die Person, die das Kunstwerk gehört. Mit ihm zusammen trifft er die Vorkehrungen für die Verpackung und den Transport vom Bild. Also für jedes Kunstwerk braucht es eine individuelle Verpackung und ganz spezielle Materialien. Also eine fragile Skulptur muss natürlich anders verpackt werden wie ein Bild. Ich habe hier noch mit einer angehenden Restauratorin geredet. Sie hat mir erzählt, es gäbe da so ganz spezielle Vakuumküsse. Die hat mir der Notfallmedizin abgeschaut. Und die kommen in die Kisten rein und die Skulptur wird so gelagert und ist dann gut geschützt für den Transport. Aber die Herstellung und Entwicklung von so einem Verpackungsmaterial ist eine Wissenschaft für sich. Wenn wir jetzt zum Bild zurückgehen, dann braucht es zum Beispiel ein spezielles Klima, dass das Bild keinen Schaden nimmt, also dass es gut geschützt ist vor Feuchtigkeit, dass kein Bruch passiert, kein Riss und ganz wichtig, dass die Farben konserviert bleiben.
Was für Spezialisten und Spezialistinnen braucht es denn, um die Bedingungen zu schaffen?
Zum Garantieren, dass das Klima stimmt und das richtige Verpackungsmaterial gebraucht wird, da ist jetzt mein Interviewpartner zuständig. Er tut das Ganze koordinieren. Und es braucht natürlich firmeneigene Schreiner und Schreinerinnen, die für jedes Kunstwerk passende Kisten herstellen. Dann braucht es speziell ausgebildete Chauffeure und Fahrerinnen. Die wissen ganz genau, wie sie die kostbaren Güter einladen müssen. Und sie kennen sich auch aus, wie das Klima in dem Lastwagen selber sein muss. Und vergessen darf man auch nicht, dass ganz spezialisierte Versicherungen das Bild für die Reise versichern.
Gut, das war jetzt der Lastwagentransport, aber wenn das Bild jetzt von New York kommt?
Also mein Interviewpartner organisiert nur den Transport innerhalb der Schweiz. Im Ausland steht er mit anderen Agenten in Kontakt. So nennen er und die anderen Exhibition-Koordinatoren sich auch noch. Also auch bei diesem Namen ein Hauch von James Bond. In jedem Land hat es ca. 4 bis 5 Agentinnen. Also auf der ganzen Welt ein grosses Agentennetzwerk. Wenn seine Firma das Bild, in dem Fall vom Museum of Modern Art in New York, ins Kunstmuseum auf Bern bringen muss, kontaktiert er seinen Agent in New York. Der organisiert alles, bis das Bild am Flughafen in Zürich ankommt. Dann ist der Transport wieder in seiner Obhut. Das Bild wird dann am Flughafen Zürich eben von so einem speziell ausgebildeten Fahrer in einem klimatisierten Fahrzeug vom Flughafen direkt ins Museum geliefert.
Wo liegen die Schwierigkeiten beim Transport?
Er sagt, die Schwierigkeit ist eigentlich, dass während dem Ablauf nichts passiert, dass alles gut geht und wie am Schnürli klappt. Und natürlich, dass der Fracht nichts passiert, dass es keinen Defekt gibt. Er meint, Diebstahl sei jetzt weniger ein Problem, aber wo die Schwierigkeiten sein können, das ist beim Zoll. Also es kann sein, dass eine falsche Zollung passiert oder das Bild, wichtig ist, dass das Bild ohne Zwischenfälle durch den Zoll kommt. Und natürlich, was nicht voraussehbar ist, sind Unfälle im Verkehr.
Diebstahl ist in dem Fall weniger das Thema. Ich habe mir vorgestellt, dass das schon ein mögliches Risiko ist.
Kunst ist natürlich zum Teil eine sehr wertvolle Fracht. Auf speziellem Wunsch der Leihgeberin kann ein bewaffneter Begleitschutz organisiert werden. Das ist aber eher selten der Fall.
Und was passiert denn mit dem Bild, wenn es im Museum angekommen ist?
Da habe ich selber noch ein bisschen recherchiert. Mein Interviewpartner hat wirklich nur den Transport unter sich. Im Museum wird das Bild zuerst in spezielle Kisten gelagert, wo es akklimatisieren kann. Das ist ganz wichtig, weil das Bild muss sich an die neue Temperatur und das Klima im Museum gewöhnen. Sonst besteht die Gefahr, dass das Bild einen Schaden nimmt. Dann packen Museumsrestauratorinnen das Bild aus. Sie tun es begutachten und machen wie eine Bestandesaufnahme, dass man könnte, Veränderungen während dem Transport feststellen, also wo beim Bild passiert sind. Und dann wird es von Handwerkern am richtigen Ort montiert. Und so hängt es dann im Kunstmuseum Bern.
Ist schon eine rechte Organisation, so ein Kunsttransport?
Ja, das hat mich auch gedacht. Das ist eine rechte Organisation und sehr viel Arbeit. Und vor allem passiert das im Hintergrund. Mich hat dann noch Wunder genommen, ob er sich nie überlegt hat, mit seiner Arbeit selber mehr im Rampenlicht stehen, also wie ein Künstler oder eine Kuratorin. Er hat dann gemeint, das Bedürfnis hätte er nie gehabt. Er sorge gern im Hintergrund für den perfekten Ablauf vom Transport, dass dann Bilder im Museum sind und Besucher die können bewundern.
Nina, vielen Dank fürs Gespräch und merci für den Einblick hinter die Kulissen vom Kunsttransport.
Gern.
Apropos hinter der Kulisse. Jede Woche kriegen wir einen Kulturtipp passend zum Sendungsthema. Heute gibt es einen Filmtipp aus der Cinematik Lichtspiel im Marzili.
Die brillante Mediensatire «The Truman Show» von Peter Weir ist schon 20-jährig. Sie hat aber bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Die heile Welt des kleinen Versicherungsvertreter Truman überkommt plötzlich Risse, als ein Scheinwerfer am helllichten Tag vom Himmel stürzt. Nach und nach findet Truman heraus, dass sein ganzes Handeln und Dasein nicht nach seinem freien Willen, sondern hinter den Kulissen nach der Laune von einem wahnwitzigen Regisseur gesteuert wird. Ein grossartiger Film, der sich irgendwo zwischen Platon und seinem Höllengleichnis und den voyeuristischen Reality-Soap-Operas von unserer Zeit bewegt. Unbedingt wieder mal schauen oder neu entdecken.
«The Truman Show» vom Regisseur Peter Weir aus dem Jahr 1998. Ein Filmtipp von der Judith Hofstädtler aus der Cinematik «Lichtspiel im Marzili». Das ist sie schon wieder gewesen, unsere heutige Dosis Subkutan. Wenn du uns möchtest Feedback geben, schreib uns an subkutan@rabe.ch oder besuch uns auf Facebook. Die aktuelle Sendung kannst du auf www.rabe.ch/subkutan oder auf Spotify nachhören. Nächste Woche beleuchten wir unter anderem, warum der Christoffelturm nicht mehr steht. Gleiche Sendung, gleiche Zeit. An der heutigen Sendung mitgeschafft haben Valentina Scheiwiller und der Ralf Natter. Live im Studio bei mir war Nina Hoffmann. Ich bin Evelyn Begin. Ich wünsche allen eine gute und sage auf Wiederhören. 95,6 MHz. Yeah!